Hallo Leute, es gab einen Doubleheader in der Formel 1 und die Jenny und ich haben gedacht, wir warten, bis die zwei Rennen vorbei sind, nämlich Baku in Aserbaidschan und Singapur, bevor wir uns mal wieder ausführlich über dieses herrliche Thema Formel 1 unterhalten. Aber erste Frage an dich, Jenny, willkommen, aber was hast du denn so getrieben in den vergangenen Tagen?
Erst einmal ein großes Hallo natürlich auch von meiner Seite. Ja, du hast es gesagt, Doubleheader mal wieder in der Formel 1 und dann von Baku nach Singapur. Also ich weiß noch damals, der Flug nach Singapur, der war immer lang. Ich weiß, Baku ist zwar schon in die richtige Richtung, aber ja, das so Back-to-Back, das ist dann schon eine Reise. Allein schon von der Luftfeuchtigkeit, aber später Formel 1. Was habe ich getan? Ich bin noch ganz euphorisch, weil wir hatten am vergangenen Sonntag das große Finale der European League of Football, sprich den europäischen Super Bowl. Da durfte ich im Stadion sein, auf Schalke und in der Veltins-Arena. Und es war gut besucht, es war eine super Stimmung, es war einfach nur schön da zu sein. Spiel, ja, hätte jetzt für so ein Finale ein bisschen spannender sein können. Also es war ein deutlicher Sieg von, wer sich auskennt oder nicht, ich sag's mal jetzt einfach, von Rheinfire. Das ist ein Team aus Düsseldorf. Die haben gegen Wien gespielt, also Wien und Düsseldorf standen im Finale. Und Wien ging ungeschlagen aus der regulären Saison in dieses Finale rein und ja, hat sich aber dann doch diesem Rheinfire-Gegner deutlich geschlagen geben müssen. Und Rheinfire hat dominiert und ist jetzt back-to-back der erste ELF, ja, Two-Time-Champion. So viel dazu.
Ja, also wenn du jetzt...
Und du kommst bestimmt auf mein Outfit zu sprechen. Ich kenne dich doch.
Ja, das machen wir später. Also wenn du jetzt bei RTL Formel 1 kommentieren würdest, müsste ich dich an Anglizismen ermahnen. Denn da war jetzt ja doch wieder sehr viel englische Sprache dabei. Also lass es mich mal vielleicht zusammenfassen. In der Formel 1 sind die Grand Prix im Moment unglaublich toll, macht einen Riesenspaß zuzuschauen. Es ist qualitativ höchstwertiger Motorsport. Es ist eigentlich besser, als wir es je erwartet haben von dieser Saison, die ja mit einer Max Verstappen-Überlegenheit begonnen hat und in der Zwischenzeit ein buntes Durcheinander ist von jungen Leuten, von etablierten Leuten, die sich Saures geben. Also da hat dein European League Spiel ist ein bisschen nach hinten umgefallen, weil es nicht so spannend war. Aber Jenny, jetzt kommen wir, bevor wir dein Outfit natürlich, ich meine, die Jenny sah aus. Also man hat eine Sonnenbrille gebraucht, um das alles überhaupt ertragen zu können. Einfach von der Augenbelastung her gesehen, aber das erklärst uns du gleich. Hat denn eigentlich dann der gewonnen, für den du da, ich sage jetzt mal, deine Daumen gedrückt hast?
Also da war ich natürlich neutral.
Ach so.
Ich durfte bei dem Playoff-Spiel in Wien sein. Und die Wiener, ich mag Österreich generell total gerne und die Wiener vor Ort dort, die waren so herzlich. Das ist ein so liebes, tolles Team mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Das heißt, ich hätte es den Wienern gegönnt, die in der zweiten Saison Champion der European League of Football wurden. Und dann, ich sag mal, Rheinfire ist natürlich als gebürtige Düsseldorferin und mit rückblickend in die Vergangenheit geschaut, da war in der NFL Europe 2007 meine Schwester Cheerleaderin bei Rheinfire, aber halt noch von der NFL Europe. Das heißt, ich sag mal, da habe ich schon so eine persönliche Bindung zu diesem Team, aber ich hätte mich für beide gefreut.
Okay.
Und ja.
Also das hast du jetzt sehr diplomatisch erläutert. Das ist okay. Also es hat der Richtige gewonnen und du hättest dich für den anderen auch gefreut. Also da geht es ja so ähnlich wie mir mit Verstappen und Piastri und Lando Norris und wie sie alle heißen. Da ist ja ein buntes Durcheinander im Moment und ich freue mich natürlich auch für jeden ganz besonders, wenn er gewinnt. Aber bevor wir uns jetzt in die Straßen von Baku in Aserbaidschan bewegen oder vielleicht sogar in die noch heißeren, noch engeren Straßen von Singapur hineinbegeben, noch ein kurzes Wort zu deinem Outfit. Wie machen wir jetzt das? Also soll ich es versuchen, in meinen bescheidenen Worten zu erläutern oder möchtest du es gleich selbst erledigen?
Nein, bitte, ich möchte jetzt deine Worte hören.
Also gut, es ist, also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es gibt eine Farbe, die sehr dominant ist, nämlich helles Rot. Das war schon mal die dezente Farbe, die Jenny gewählt hat für ihr Outfit beim europäischen Super Bowl. Dann kommt natürlich noch dazu, dass dieses Gewand, ich sag mal, an Glitzereffekt derartig, ja, wie sage ich das jetzt am freundlichsten?
Überlagert.
Ja,
war.
Nein, nicht überlagert, überladen. Das war Wahnsinn.
Ja, überladen.
Da war, also ich sage mal so, ich habe immer so im Hinterkopf mitgedacht, ich meine, wenn das wirklich alles Diamanten wären, ja. Es waren welche, oder?
Die da. Dann hätte ich erstens Security gebraucht und zweitens, dann, also finanzielle Probleme wären dann vorbei.
Also ganz egal, es sah auf jeden Fall aus, als wenn du in Las Vegas direkt, aus Las Vegas direkt von der Bühne gesprungen wärst und hattest dann auch so verschiedene Varianten. Ich meine, eine Variante war so eine komische Variante, da war so eine Hose, die war viel länger als deine Beine. Wie macht man das?
Hä? Ja, ich hatte ja hohe Schuhe an.
Ach so.
Nein, die war schon auf die richtige Länge gekürzt.
Okay, also wie man da sich vorwärts bewegen kann, ohne permanent.
Es war übrigens ein Jumpsuit.
Ach
also
so,
es war
heißt
ein Einteiler.
Also, ja, okay, also,
ein Einteiler. Ja, es war keine Hose.
Der musste schon auch passen. Also ich habe nur gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, das war also eine sehr spektakuläre Variante, sich da am Spielfeldrand auf und ab zu bewegen. Und mein größtes Kompliment natürlich, sah natürlich blendend aus. Und mein größtes Kompliment auch, dass du die nicht vorhandene Funktionalität dieser Ausstattung doch einfach übergangen hast und trotzdem deine Interviews gemacht hast. Also großes Kompliment, aber du kannst uns jetzt ja…
Höre ich hier leichte Ironie?
Nein!
Und noch ein… Und ich sag mal, der letzte Super Bowl war in Vegas. Der europäische Super Bowl war jetzt in Gelsenkirchen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, nehme ich mal ein bisschen Vegas, Glitzer, Glamour,
ja,
und Bling-Bling, worüber wir ja auch gerne sprechen, mit auf Schalke.
Ja, also wenn so, hätte ich dich gern mal durchs Fahrerlager laufen sehen. Was dann passiert wäre, in Singapur bei 35 Grad Temperatur und 88% Luftfeuchtigkeit, dich da durchs Fahrerlager schicken, das hätte mich mal interessiert, wie das so angekommen wäre. Aber jetzt, du darfst natürlich gern auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich bin ja ein völlig unmodischer Kerl, der einfach nur sieht, es war rot, es war eng und es hat geglitzert. Das habe ich also festgestellt. Und daher meine kurze Ausführung über die Sonnenbrille, weil es hat sehr geglitzert. Aber jetzt bist du dran, erklär uns doch mal die Details. Ich meine, dann gibt es sicher einen Modeschöpfer oder ein Designteam oder vielleicht sogar auch noch einen Anpassungsschneider, der das Ding dann hautnah angenäht hat oder irgendwas. Sag doch mal was wir nicht wissen.
Also von Boxentalk zu Fashion Talk jetzt kurz nochmal in einer Minute zusammengefasst. Erst einmal darf ich dich korrigieren, es war ein pinker Anzug.
Ja, gut.
Noch schlimmer, noch greller. Ja. Pink mit goldenem Glitzer. Du hörst, als sei ich jetzt so ein Modepüppchen, aber ich habe mich so darauf gefreut, diesen Anzug anzuziehen. Ich habe den von einer Designerin geschenkt bekommen, also den gibt es auch zu kaufen. Und ich muss gestehen, ich wurde wirklich oft angesprochen von Leuten, wo dieser Anzug her sei. Es gibt ihn auch noch in Weiß und in Gold. Und nein, wurde natürlich nicht maß angefertigt, hat aber wirklich perfekt gepasst und ja, hat Spaß gemacht, ihn zu tragen. Wie gesagt, leicht dezent, overdressed, aber es war ja auch ein großes Spiel und naja, warum dann nicht ein bisschen Funke, Glitzer, Sonne mit ins Stadion bringen? Aber ja. Was soll ich sagen? Ich sag mal, sollte ich nächstes Jahr noch bei der European League of Football sein und dann nochmal das Finale moderieren dürfen oder mit dabei sein dürfen, dann habe ich die Messlatte, glaube ich, jetzt hochgesetzt.
Ja gut, du kannst nächstes Jahr ja den goldenen nehmen und übernächstes Jahr den weißen.
Dann, ja, das ist ja dann auch langweilig.
Ah,
aber nochmal, das auch mit dem Funkeln und Glitzern, das habe ich gar nicht so gesehen. Weil der Anzug, wenn der jetzt hier auch so liegt, dann ist das nicht so, als würde der so funkeln. Aber das wurde mir dann eben im Stadion bewusst, weil mich so viele Leute darauf angesprochen haben, durch die ganze Lichtreflexion und sowas, muss das schon geglitzert haben. Weil wenn ich den Anzug angucke, dann sieht man das sind so kleine Pailletten, die so da ja eingearbeitet sind. Aber das ist jetzt kein funkelnder Paillettenanzug. Also er sieht nicht so glitzernd aus, wenn er jetzt einfach hier so trist vor mir auf dem Ständer hängt, so ungefähr.
Ja, sehr gut. Also gut, dann lass uns von dem glitzernden Outfit auf glitzernde Rennautos übergehen. Denn davon gab es ja auch ein bisschen was. Also gut, Baku war ja ein normales, ich sag mal, Rennen am Tag, allerdings auf einer nicht ganz normalen Strecke. Und Singapur dann war ja Nachtrennen, das ist ja eigentlich das erste Nachtrennen gewesen, was wir hatten in der Formel-1-Geschichte. Und ich weiß noch genau, als da die ersten Überlegungen kamen, ja, wie beleuchtet man das und wie hell muss das sein und sieht man überhaupt, wo der Gegner ist oder hat man immer Bedenken, vom eigenen Schatten überholt zu werden oder was macht man zum Beispiel, wenn es nass wird. Auch da war am Anfang unglaubliche Skepsis in der Formel 1, bei der Sportbehörde natürlich, aber natürlich auch bei den Fahrern, die sich auch gewundert haben, kann man überhaupt bei Nacht fahren. Singapur hat dann sofort den Beweis geliefert, ohne Probleme möglich. Es ist absolut super. Es geht, es funktioniert und es lässt sich auch so ausleuchten, dass man alle, ich sag mal, sicherheitsrelevanten Dinge, wie was weiß ich, da ist ein Ölfleck oder da ist Wasser oder da ist irgendwas oder eine Pfütze bei Regen oder sonst irgendwas, da liegt irgendein Teil, lässt sich sehr, sehr gut sehen. Und in diesem Jahr gab es ja wieder eine Tierbekanntschaft, die man machen konnte, wenn man in Singapur über die Strecke gefahren ist. Und diesmal war es, weißt du, was es war, Jenny?
Nein.
Ein Leguan. Ein richtiger, toller Leguan. Also so ein Waran eigentlich. Also die gibt es ja in ziemlich groß, habe ich die mal gesehen, in Malaysia. Da wird es da Angst und Bang. Der war jetzt eher so mittel, aber... Was war? Der Fernando Alonso war der Erste, der rumfuhr, hat diesen Leguan gesichtet und hat gesagt, ja, also ist einen großen Kreis um diesen armen Leguan gefahren, hat ihn nicht über den Haufen gefahren und hat dann sich natürlich sofort an die Rennleitung gewandt, ja, also ihr müsst rot machen, zieht denn keiner den Leguan, den müssen wir mal einfangen. Und so hat das Training da begonnen und das fand ich dann wieder irgendwie herrlich, weil die Formel 1 ist so ein hochtechnischer Sport, da wird alles vorherberechnet, simuliert. Hunderte von Ingenieuren arbeiten da, 1000 Leute pro Team sind im Einsatz, um das Auto da irgendwie an Start zu kriegen. Und dann kommt so ein Leguan und macht mal ein Päuschen. Also das fand ich sehr nett und ich fand es auch, natürlich nicht nur von Fernando Alonso, dass er da auch da mit sehr viel Rücksicht und ganz langsam gefahren ist, dass dem Leguan nichts passiert. Auch wurde dann eingefangen. Auch das hat gut funktioniert. Und ich hoffe mal, man hat ihn dann so weit weggebracht, dass er nicht irgendwann später nochmal wieder gegen Strecke gelaufen ist oder sonst irgendwas. Also das war der Beginn.
Aus Tierfreundssicht habe ich da ja jetzt mal nichts gegen.
Ja gut, ich meine, ich habe beim Kommentieren, als wir das Ganze hatten, habe ich mir gedacht, ja sag mal, was machen die denn da eigentlich? Es gibt jetzt so viele verschiedene Tiere, die wir auf den Rennstrecken dieser Welt schon gesehen haben. Kannst du dich da auch ein paar erinnern?
Nicht mehr genau, was es war. Also ich erinnere mich an Vorfälle, also ich sag mal Vögel sowieso, aber was da über die Strecken gehuscht ist, ich weiß, dass ich teilweise dabei war, aber ich weiß nicht mehr, um welche Tiere es sich gehandelt hat.
Nein. Ja, dann helfe ich dir doch mal auf die Sprünge.
Bitte.
Oder andersrum, ich frage dich einfach, Jenny, du hast ein Kurzzeitgedächtnis, das muss irgendwo an diesem Glitz-Glamour-Thema liegen, dass du das irgendwie nicht mehr hast. Was gibt's in Montreal, Kanada für Tiere? Schweigen. Dümmt, im Walde.
Die Blondine, die, ach, hat noch, Jenny, die hat noch das Glitzer in den Augen.
Das sind diese,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Diese Murmeltierchen, diese biberähnlichen
Ja, wie heißen die?
Groundhogs.
Ah.
Ja, die sind doch süß, oder? Also die haben,
die sind sehr
die
süß.
Kamen immer wieder Jahr für Jahr und auch da hat man sich darauf eingestellt und hat sie geschont und hat dann immer wieder darauf geachtet, dass die Strecke verlassen, bevor wieder einer angefahren kommt. Dann hatten wir natürlich Hunde, das ging in den meisten Fällen gut, leider nicht immer. Dann hatten wir mal die absolute super Brüllnummer, die überhaupt das Beste, was je war, war in Österreich. Als Juan Pablo Montoya versucht hat zu erklären, dass da ein Tier über die Strecke lief, was er nicht wirklich kannte. Und hat dann versucht, das zu beschreiben. Ja, es ist irgendwie, in Englisch, it's a deer. It's like it's difficult. It's like a horse with horns. Also was er gemeint hat, war natürlich ein Rehbock, also ein Pferd mit Hörnern. Und da lag natürlich die Formel-1-Welt platt, dass der gute Juan Pablo einen normalen Rehbock als Pferd mit Hörnern bezeichnet hat. Also du siehst...
Okay, jetzt warte kurz, zu seiner Entschuldigung, er fährt mit ziemlich schnellem Tempo dran vorbei.
Ja gut, also auch das wurde gelöst, bevor der Rehbock irgendwo unter die Räder geriet, hat man ihn von der Strecke runtergebracht und ja, es kann immer mal passieren und so ging es in Singapur also los und das finde ich ist eine schöne Brücke zu deinem Glitzerkleid, denn da gab es keine Tiere, oder? Gibt es da Mäuse oder Ratzen oder irgend sowas am Platz? Nö, oder?
Singapur ist ja mit
dort Stadt. Dort bei dir in Gelsenkirchen.
Ach so, also was unter dem Stadion da sich tummelt, weiß ich nicht. Ja. Auf dem Feld gab es nicht, das Dach war auch zu. Was ich aber in den vier Saisons schon mitbekommen habe, sowohl Europäische Liga als auch NFL, waren unter anderem Vögel, die mal während des Spiels auf dem Feld gelandet sind.
Ja gut, also solange es nicht gleich ein Storch ist oder sowas, geht's ja. Der wird im Weg stehen.
Aber da war nicht. Bei uns wurde nur geglitzert und gespielt.
Naja, naja, gut.
Und gesungen.
Also das Sportliche, was wir in der Formel 1 gesehen haben, war ja, finde ich, großartig. Wir haben also natürlich einen Favoriten mit McLaren am Start. Wir hatten aber in Baku eine spannende und ein bisschen schräge Situation. Kann sich erinnern, als es um das Thema Team Orders ging, also wer muss wen vorbeilassen?
Natürlich, klar, bei McLaren, großes Thema.
Ja, und erklär uns mal, wie funktioniert das deiner Meinung nach?
Meinst du jetzt?
Ja, ja. Also Norris,
wie so eine Team Order?
Nein, Norris und Piastri.
Genau. Da ging es ja darum, dass McLaren eben lange Zeit gesagt hatte, wir machen keine Teamorder.
Genau.
Und man dann aber jetzt sich ja doch dazu entschlossen hat, um mit Blick auf den möglichen Doppelsieg in der Fahrer- und Konstrukteurs-WM auf Platz 1 zu liegen, doch eine Stallorder macht.
Ja,
und dann gewinnt der Piastri.
Richtig. Und genau das habe ich gemeint, weil siehst du, das ist wieder sowas. Ja, natürlich will man den Norris bevorzugen. Ist ja ganz klar, innerhalb eines Teams kann man das ganz gut machen. Und sagen, du, pass auf, also hier geht es um die Weltmeisterschaft. Und hat der Piastri gesagt, ja, machen wir schon. Da gab es diese bekannten Papaya-Rules, also die papaya-farbenen Vorschriften, die wir im Detail natürlich nicht kennen. Und das ist auch ganz gut so. Hauptsache, die Fahrer wissen, was zu tun ist. Und das konnte man also so nicht anwenden, ganz im Gegenteil. Das hat dann in Baku, und da siehst du mal wieder, wie die Formel 1 so spielt, andersrum funktioniert. Andersrum, weil nämlich der Piastri in Führung war und um den zu covern, hat man einfach dem guten Norris gesagt, jetzt halte doch mal ein bisschen den Herrn Perez auf. Und das hat er ganz brav gemacht. Das geht in Baku relativ unspektakulär. Da gibt es ja so einen engen Streckenabschnitt durch die Altstadt. Da musst du halt ein bisschen langsamer fahren. Dann hast du 2 Sekunden verloren und der hinter dir hat sie mit verloren. Und das hat natürlich dem Piastri schon sehr geholfen da vorne, dass er nicht nach dem Boxenstopp auf einmal hinter den Perez fällt. Also du siehst, Team Orders sind gang und gäbe, auch wenn sie mal falschrum angewendet werden müssen, weil eigentlich war die Idee ja, dem Norris zu helfen. Das war zumindest mal in Baku der Fall.
Ja, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Und dann ist es ja auch absolut richtig, das Team dann wieder an erste Stelle zu stellen. Und dann muss auch der Fahrer meiner Meinung nach ohne Wenn und Aber das Konzept so durchführen. Und das hat er ja eben auch gemacht, zumindest vor den Kulissen. Was hinter den Kulissen danach erzählt wurde, weiß ich nicht. Aber finde ich es dann auch richtig. Aber wenn es sich natürlich ermöglicht, dann die eigentliche Nummer 1 in Anführungsstrichen vorne wegfahren zu lassen, ja, dann wird, denke ich mal, in den kommenden Rennen da zwischen Piastri und Norris die Stallorder wahrscheinlich deutlich sein. Aber wenn der Piastri in dem Falle vorne ist, dann ist er vorne.
Ja, genau, das hilft. Das hilft, so bekanntlich, hilft bekanntlich immer. Naja, gut, also das ganze Eingreifen in ein Rennen, indem man den Fahrer Anweisungen gibt, wenn man es macht dies und macht das, damit bewirken wir dann XYZ, ist natürlich höchst umstritten unter den Fans. Und wir erinnern uns alle, wie Ferrari das mit Barrichello und mit Michael Schumacher gemacht hat. Das war natürlich erstens sehr, sehr plump, zweitens völlig überflüssig und drittens natürlich eigentlich in der Größenordnung, wir verkohlen jetzt die Fans, als Barrichello in Österreich den Michael vorbeilassen musste. Das sind Dinge, die im Motorsport, ich sage jetzt mal, immer schon, auch historisch, immer schon existiert haben. Ich meine, bei Mercedes unter Neubauer in den 50er Jahren hat man das auch gemacht. Und das ging über die Jahre hinweg eigentlich immer irgendwie so dahin. Und jetzt haben wir ja da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man da eingreifen kann. Klar, du kannst ihm sagen, halte den auf oder lass den vorbei. Das ist mal das Plausibelste. Aber es gibt noch eine ganz andere Methode. Wir haben in Singapur den guten Danny Ricciardo gehabt, der gar nicht in dem Auto saß, um das es ging, sondern im Schwesterteam. Und dem hat man gesagt, jetzt holst du dir mal die beste Runde. Dann nehmen wir die nämlich weg vom Lando Norris. Das hat er dann brav gemacht, hat die schnellste Runde auch gefahren, ganz am Schluss, frische Reifen drauf und fertig. Was hältst du denn davon?
Naja, ich meine, das kann man natürlich so ausspielen, wenn man in Anführungsstrichen mit 4 Fahrzeugen auf der Rennstrecke rumfährt. Und das alles, also auch, ich sag mal, Stallordner, ja, ich verstehe, dass das ein kritisches Thema ist. Und tendenziell bin ich auch der Meinung, lass die Jungs frei fahren, insbesondere in der ersten Hälfte der Saison. Wenn sich dann aber zur zweiten Hälfte abzeichnet, dass einer der Jungs Chance auf den Titel hat, dafür ist man ja ein Team. Mhm. Und es gibt ja nicht nur die Fahrer-Konstrukteurs-WM, sondern auch die Team-WM. Und als Team muss man dann meiner Meinung nach auch zusammenarbeiten. Und wenn man die Chance hat, beide Titel zu holen, ja, dann muss man halt als Team beide Titel auch einfahren, wenn das natürlich für den dann zweiten Fahrer schwer ist, absolut verständlich. Aber ich würde es nicht so sehen, dass man die Fans damit irgendwie täuscht oder sowas, weil es ist ja am Ende auch nur eine weitere Form von Taktik und Strategie. Ja. Und wie gesagt, wenn man dann natürlich aus Red Bull-Sicht noch die Chance hat, noch 2 andere Fahrzeuge mit ins Boot zu holen, ja, warum nicht? Warum dann nicht den Punkt oder sowas noch irgendwie wegnehmen?
Naja, jetzt also, bist du...
Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Okay. Mit Blick auf die WM und das zum Ende der Saison. Wenn man das jetzt in Woche 3 oder 4 oder sowas machen würde, wobei natürlich jeder Punkt zählt, aber das sollte jetzt nicht gang und gäbe sein. Und es ist natürlich aus Red Bull-Sicht, ja, die haben das Glück mit den extra Autos, in Anführungsstrichen. Andere Teams nicht, aber gut, Red Bull hat's halt.
Na gut, du hast das Thema jetzt natürlich auf den Punkt gebracht. Ich meine, das ist höchst umstritten. Die Fans diskutieren da unglaublich drüber und daher hat mich deine Meinung interessiert, die du jetzt ja gerade kundgetan hast, weil du darfst natürlich nicht vergessen, innerhalb eines Teams kann man natürlich bestimmen, was man will, wie man will, ob man es mag oder nicht. Aber wenn man dann, weil man 2 Teams in Besitz hat, das quasi Junior-Team auch noch in die Pflicht nimmt, dann wird es natürlich für den Fan schon kritisch. Und der Zak Brown von McLaren hat das natürlich angeprangert die ganze Zeit. Er hat gesagt, also das kann ja nicht sein, dass die mit 4 Autos gegen unsere 2 fahren. Das ist gegen den Sinn des Sports. Da muss man ihm schon zugestehen, da ist was dran, absolut was dran. Vor allem, weil ja jetzt der gute Christian Horner bei Red Bull im Prinzip Durchgriff auf beide Teams hat. Und das führt natürlich schon dazu, dass man sich manchmal ein bisschen die Augen reibt, was ist hier eigentlich? Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird insofern ein Nachspiel haben, als dass die Regeln, die ja immer wieder angepasst werden, die neu geschrieben werden, garantiert in Zukunft nicht mehr zulässt, dass ein und dasselbe Besitzer, in dem Fall Red Bull, zwei verschiedene Formel-1-Teams hat und ein Mann beide Teams steuert. Und das ist natürlich schon verständlich, dass man sich da, ich sag mal, ein bisschen Gedanken macht. Aber solange man es machen kann, macht man es halt. Das ist nun mal im Motorsport so. Da bin ich dann wieder ganz bei dir. Wenn ich die Chance hätte, meinem Auto einen Punkt mehr zu bescheren, dann würde ich das ganz genauso machen, gar keine Frage.
Absolut. Und hätte McLaren noch zwei extra Autos gehabt, hätten sie es auch gemacht.
Ja, ja.
Es geht um viel Geld, es ist ein Business. Also natürlich, wir wollen alle, dass der Sport fair ist. Aber wie du gerade gesagt hast, solange es nicht die Regeln gibt, die dagegen sprechen, hat Red Bull nichts falsch gemacht.
Nein,
und das muss man dann einfach so akzeptieren. Ich sag mal, so den Beigeschmack, der ist quasi dabei. Aber ja, hätte am Ende aus Red Bull-Sicht jeder gemacht.
Ja, also jetzt, wenn wir gerade bei Red Bull sind, gibt es natürlich jetzt die Fans haben ja in den letzten Tagen sich unglaublich geärgert über den Fluch, den Fuck-Skandal. Also wir dürfen ja, weil wir werden ja nicht zensiert, wir dürfen ja das Wort tatsächlich aussprechen. Ja. Aber es gab einen Vorfall mit Max Verstappen, in der Pressekonferenz, als er gesagt hat, dass das Auto eben jenes Wort Fuck war. Und das hat man ihm dann sehr krumm genommen, denn die FIA hat gesagt, die Sportbehörde, ja, das, also appropriate language, also eine angemessene Sprache, gehört zu unserem Reglement dazu. Und daraufhin hat man das an die Stewards weitergeleitet und die Stewards haben dann eine Strafe ausgesprochen wegen Verwendung des falschen Wortschatzes. Und da war natürlich der Max völlig belegt und völlig beleidigt und sauer und da ging ein Aufschrei durch die Fangemeinde. Wie siehst du das denn?
Also ich bin da sprachlos, ehrlich gesagt. Sport ist Emotion und wir wollen, oder ich persönlich, ich möchte Emotionen sehen. Und ich meine, natürlich, also das Wort ist jetzt nicht ideal. Es gehört nicht zum feinen Ton. Und ich sag mal, wenn man mit kleinen Kindern oder sowas im Zimmer ist, dann sollte man natürlich auch angemessen sprechen oder sich generell angemessen und ordentlich ausdrücken. Aber wir alle haben schon mal geflucht, sei es das SCH-Wort auf Deutsch oder das F-Wort auf Englisch. Das kennt jeder mindestens, wenn er sich mal im Straßenverkehr aufgeregt hat. Und okay, ich sag mal, das in der Pressekonferenz sozusagen über das Auto und Team, das war natürlich jetzt nicht im Zuge eines emotionalen Rennverlaufs oder sowas. Das heißt, das Wort war dann schon bewusst gewählt und als Vorbildfunktion könnte man sich anders ausdrücken. Aber ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass ein Max Verstappen also die Eier hat, um es mal auch jetzt einfach so ganz platt auszudrücken.
Ist nicht platt.
So zu sprechen, wie er fühlt und wie er denkt und wie diese Situation gerade ist. Und wir endlich einen Fahrer haben, der nicht dieses weichgespülte Presse-PR-Gerede irgendwie uns loslässt, wo man sowieso immer nur dieselbe Copy-Paste-Antwort bekommt. Der sagt wenigstens, was Sache ist. Und wenn da das F-Wort mal die Sache klar auf den Punkt bringt, dann ist es halt so und der muss da nicht lang drum rumschwafeln. Und dafür einen erwachsenen Mann, der ist nicht nur volljährig, der ist mehrfacher Weltmeister in der Formel 1, den dafür zu bestrafen, dass der ein Wort gesagt hat, das vielleicht dem einen oder anderen nicht gefällt, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Also wie gesagt, ich pflege auch einen guten Umgangston in der Regel, aber nee, sorry. Also da kann man dann sagen, okay, vielleicht beim nächsten Mal, also war jetzt nicht so gut und bei der nächsten Pressekonferenz drück dich vielleicht dann doch oder lass das Wort raus. Aber den dafür zu bestrafen, ich bitte dich.
Gibt es das eigentlich im Football auch, dass wenn die da schimpfen und fluchen und nochmal fluchen und nochmal schimpfen, werden die da auch gemaßregelt oder nimmt man das einfach zur Kenntnis?
Football ist ja, ich sag mal, im Vergleich zum Motorsport oder so, was dann doch eher ein, ja, ein etwas wilderer Sport, wo eben genau diese Emotionen und vor allen Dingen auch Aggression dazugehören. Was es aber in der NFL gibt, das ist die sogenannte Taunting-Regel. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Touchdown machst oder einen richtig guten Spielzug, dann sollst du nicht vor dem Gegner dich so richtig aufbauen und sagen so, hey ja, du Loser, boom, in your face. Aha. Und da gibt es auch eine Regel, also da, ich sag mal, eine gewisse Art der Punktezelebrierung oder sowas ist zugelassen, aber dann gibt es eben, da greifen dann die Schiedsrichter ein, wenn es doch zu extrem wird, einfach nur, man soll den Gegner nicht demütigen. Aber ja, auch dieser Regel stehe ich kritisch gegenüber, weil gerade Footballspieler, das sind, ja, das ist so ein spezieller Schlag von Mann und die erleben da pure Emotionen und leichte Aggression oder mehr als leichte Aggression auf dem Feld. Und ach mein Gott, sollen sie sich doch freuen, wenn sie einen Touchdown gemacht haben.
Ja gut.
Die hauen ja den Gegner da nicht um oder sowas. Ich meine, da muss der Gegner halt auch einen Touchdown machen, kann er dem anderen ja auch sagen, boom, in your face. Ja. Also ja, aber also das mit dem Max, das fand ich schon übertrieben. Ja. Also man hätte ihn ja abmahnen können, aber ich möchte Emotionen im Sport haben. Und ja, ich bin froh, dass da mal einer irgendwie wenigstens spricht, wie er fühlt und sich nicht so von den ganzen PR und Medien weichspülen lässt.
Ja, also das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich habe das Ganze einfach als lächerlich bezeichnet. Aber wir müssen natürlich schon aufs große Ganze zurückkommen. Du hast es gerade erzählt, dass es auch im Football gewisse Anstandsregeln gibt, wie man miteinander umzugehen hat, um da eben sich nicht, sag ich mal, so abwertend zu verhalten oder zu auszudrücken. Und so ganz generell finde ich das schon ganz gut, dass man versucht, ein gewisses Niveau, einen gewissen Stil und vor allem auch einen gewissen Anstand untereinander, miteinander aufrechtzuerhalten, das ist ganz gut. Aber das Problem war erstens, dass man natürlich das, anstatt mit dem Fahrer mal zu besprechen, hey Leute, jetzt hört mal her, drückt euch bitte ein bisschen besser aus, das gefällt uns nicht. Und nebenbei bemerkt, steht es auch in den Regeln. Also wenn ihr weiter so daherredet, dann wird es auch mal eine Strafe geben. Das kam aber wie die Peitsche aus dem Himmel, wie ein Blitz und keiner hat damit gerechnet. Das war mal das erste Problem, was ich sehr ungeschickt fand im Umgang. Aber wir dürfen natürlich eines auch nicht vergessen. Wenn du mal siehst, du kennst dich mit der NFL und mit Football natürlich wahnsinnig gut aus, das ist eine uramerikanische Sportart. Und American Sports Business, ja, ist etwas anderes als das, wie wir es in Europa kennen. Da muss geflucht werden. Da muss das ganze Theater, dieser ganze Zirkus möglichst groß sein. Je mehr, desto besser. Und so, wir dürfen nicht vergessen, die Formel 1 ist ja im Besitz von Liberty Media, also einem amerikanischen Konzern. Und mit dem ganzen Marketing, der ganzen PR über Netflix und Drive to Survive, ich meine, wie hat der Günther sich denn die Stimme, die Seele aus dem Leib geflucht, der Günther Steiner?
Das kommt ja noch hinzu.
Ja, und das ist aber alles gewollt. Das ist gewollt und wenn es nicht passiert, wird sogar nachgeholfen in diese Richtung, künstlich von Netflix. Und das ist natürlich genau das, was die Formula One Management und die Amerikaner haben wollen, weil damit erschließt man neue Zuschauerkreise. Nicht nur die da sitzen und sagen, Mensch, also bei 12.863 Umdrehungen pro Minute ist der Benzindurchlauf nur 8% höher. Nein, das sind Leute, die hinschauen, die das irgendwie geil finden, die es toll finden und da gehört die Flucherei dazu und deswegen wird es von der FOM-Seite unterstützt. Jetzt ist es wie immer schwierig, da den Mittelweg zu finden. Ich verstehe auch die FIA-Seite, die Sportbehörde, die sagt, pass auf, es darf hier nicht zugehen wie im Affenpuff. Es muss irgendwie ein bisschen vernünftig miteinander umgegangen werden und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass man da erstmal von der Sportbehörde zu den Fahrern vernünftig spricht miteinander und dann natürlich auch mit der FOM, die das Gegenteil von dem wollen, was die FIA versucht durchzusetzen und wie du eindrücklich bewiesen hast, natürlich den Fans, die das eigentlich ganz lustig finden, wenn die da so rumfluchen und rumschreien, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Dieser ganze Umstand, den wir gerade besprechen, ist ja als Regel in den Mitte der 90er Jahre mal eingeführt worden und dann in den 2000er Jahren konkretisiert worden. Ich meine, das ist 20, 25, 30 Jahre her. Da die Welt hat sich geändert. Auch die Art und Weise des, ich sag mal, TV-Konsums, Medienkonsums. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Kind Schaden nimmt, wenn es das F-Wort irgendwann mal hört. Ist doch Quatsch. Meine 15-jährige Tochter hat das genauso am Schirm. Als ich 15 war, hatte ich es nicht am Schirm, weil es damals noch nicht so gab. Geflucht habe ich auch, aber in Bayerisch. Und da ist es natürlich wesentlich harmloser, weil da hätte mich in der Formel 1 Pressekonferenz keiner mit einem Kreuzkruzifix, hätte mich keiner verstanden. Aber ich würde mal sagen, der Dialog ist hier wichtig und zeitgemäß bleiben. Zeitgemäß heißt auch, nicht nur ein Produkt wie die Formel 1 auf so Hochglanz zu polieren, so ähnlich Hochglanz poliert wie dein Outfit in Gelsenkirchen, sondern natürlich auch das Ganze, ich sage jetzt mal, für die Jetztzeit zu konfektionieren, dass man jetzt das gerne nimmt, so wie es in der Jetztzeit existiert. Und das ist die große Herausforderung ja eigentlich jeder technischen Sportart, modern zu bleiben. Dass man nicht sagt, ja, das damals, als der Senna gefahren ist oder als der Michael Schumacher gefahren ist, da war die Welt noch in Ordnung. Die war genauso in Ordnung wie jetzt, sie war nur anders. Und die Ansprüche, auch das, was man zu sehen bekommt, überleg mal, was du jetzt alles sehen kannst, diese verschiedenen Kameras nach vorne raus, nach hinten raus, auf die Seite, die Fahrer mit Social Media, jeder Pups wird aufgezeichnet und dann ausgeschlachtet und das, was nicht gesagt wird, wird von einem breiten Kreis an Leuten dokumentiert und dann danach ausgeschlachtet. Das heißt, wenn wir nach einem Grand Prix, zum Beispiel Baku, irgendwie ins Netz schauen, sehen wir, der McLaren-Heckflügel, ach, was für ein Betrug, das kann ja nicht sein, da geht das aus und da wird gemutmaßt. Natürlich, in den meisten Fällen Quatsch gemutmaßt, weil wir ja das nicht wissen, was du siehst, ist ja nicht automatisch gleich dem, was du glaubst, dass es bewirkt. Dazu steckt man nicht drin. Aber es zeigt, dass jedes Thema, was irgendwie sichtbar oder hörbar ist, auch im Nachhinein sehr gern aufgenommen wird, sehr gern weiter verbreitet wird. Und jetzt sind wir wieder bei den Unterschieden zu den 90er Jahren, zu den 2000er Jahren, da gab es das nicht. Und deswegen glaube ich, muss man einen goldenen Mittelweg finden, trotzdem einigermaßen anständig bleiben und auf der anderen Seite nicht so tun, als würde ein 16-Jähriger einen Herzstillstand kriegen, wenn er das F-Wort hört.
Absolut. Ich sag mal klar, vor 20 Jahren gab es diese breite Masse an Medien und sowas natürlich nicht. Die Reichweite war nicht da. Rückblickend war das aber dadurch natürlich dann nochmal was Besonderes, aber die Welt, ich meine generell heutzutage, ist halt extrem sensibel geworden. Jeder versucht nur noch politisch korrekt zu sein, weswegen ich Max Verstappen eben umso dankbarer bin, dass der da so ein bisschen mal wieder in Anführungsstrichen Normalität reinbringt, weil ja, wie du gerade gesagt hast, wir alle fluchen mal und jeder Teenager erst recht und die kennen dieses Wort. Aber was du vorhin auch nochmal gesagt hast zum Thema Liberty Media und auch natürlich der Netflix-Doku, ich sag mal, was sie natürlich mit dieser Strafe bewirkt haben. Deswegen jetzt die Frage, wie smart sind die? Ist das alles nur ein Marketing-Coup? Weil wir sprechen darüber. Das jetzt schon, weiß ich nicht was, gefühlte 10 Minuten. Die Fans regen sich darüber auf, was natürlich auch wieder in der heutigen Welt Aufmerksamkeit bewirkt. Ja. Was man davon hält, ist die eine Sache. Aber die Formel 1 hat sich durch diese Strafe nochmal in die Medienwelt ein bisschen reingebracht von Leuten, die auch vielleicht sonst nicht so über den Motorsport.
Ja, und jeder schaut hin.
Also das ist marketingtechnisch natürlich auch ganz smart.
Ja, und jeder schaut hin, macht das doch nochmal, oder? Oder
ja, Helden, zum Beispiel. Ja, 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 natürlich. Nein, nein. Da kann man dann wieder eine komplette Storyline draus ziehen. Und was ich aber dann so zum Schmunzeln, was mich dann so manchmal schmunzeln lässt, so gefühlt fühlt sich die Formel 1 ja auch so ein bisschen als feiner Sport. Ich sag mal, wenn man jetzt an die Hockenheim, Nürburgring, Camping oder auch Spa, diese ganze Grill, Wohnwagen, Leute und sowas denkt, dann ja theoretisch nicht. Aber wenn man dann so die ins Fahrerlager schaut, da sind natürlich wichtige Leute, wobei die sind auch beim Fußball in den Businesslogen oder sowas drin. Aber so gefühlt fühlt sich ja die Formel 1 und Motorsport schon eher als eine Klasse besser und poscher als so manch anderer Sport. Deswegen passt wiederum dann eben diese Strafe auf unschönes Reden wiederum auch sehr gut. Also es sind so verschiedene Stränge, die da irgendwie ablaufen.
Ja, na, es auf jeden Fall war es wahnsinnig spannend zu sehen, dass also das, was neben der Strecke passiert, das, was auf der Strecke passiert, Auto, Reifen, Einlenken, Querstehen, Unfälle, in die Wand gefahren, Tiere, die haben wir ja auch alle abgearbeitet heute, was da alles so passieren kann, Wetter, Dramen, Boxenstopp, Strategie, es gibt immer irgendwas, was passiert, aber es gibt eben auch noch Diskussionen da drumherum, die Diskussion, habe ich unfair eingegriffen in die WM, indem ich dem Ricardo nochmal mit weichen Reifen auf die schnellste Runde ansetze? Oder wie müssen sich Formel-1-Fahrer ausdrücken? Das tut der Formel 1, da bin ich ganz deiner Meinung, eigentlich sehr gut. Man kann sich aufregen drüber, man kann sagen, haben sie die noch alle, und schaut beim nächsten Mal sehr gern hin, ob das wieder passiert, ob der jetzt dann weniger sagt, was er natürlich tut, der hat ja fast nichts mehr gesagt auf den Pressekonferenzen, der Max, oder ob er trotzdem bei dem bleibt, um was es geht. Nur, er hat ja eine Strafe schon bekommen. Er muss so gemeinnützige Arbeit verrichten. Und jetzt hat eben der Lewis Hamilton ja gesagt, du, das würde ich nicht machen. Also das ist natürlich jetzt kein guter Rat. Weil es ist ungefähr so, wenn du eine Strafe bekommen hast, weil du bei Rot über die Ampel gefahren bist und hinterher den Strafzettel zahlst du nicht, weil da war ja keiner. Ja, es war zwar Rot, aber das geht nicht. Also da bin ich mal gespannt, wie das so gelöst wird oder wie sich das, über kurz oder lang wieder in Wohlgefallen auflösen wird. Aber ich glaube, alle haben, es ist Zeit nachzudenken und den Umgang mit der modernen Art, sich auszudrücken, dem klassischen Colloquial English, das so umgangssprachlich praktisch, dass man da noch mal ein bisschen drüber nachdenkt, ob das nicht ein bisschen weiter gefasst werden kann. Und der Dialog, glaube ich, hilft da sofort.
Ja.
Na gut, also jetzt muss ich dich natürlich noch mal ein paar konkrete Sachen fragen. Warst du denn zufrieden mit dem Ausgang des Rennens mit Lando Norris, der alles in Grund und Boden gefahren hat in Singapur?
Ja, ich sag mal, McLaren, also ich jetzt Doppelsieg ja quasi, also Baku, McLaren-Fahrer und also für die Konstrukteurs-WM gut. Trotzdem hoffe ich, dass es natürlich jetzt spannend bleibt. Aber wie du ganz am Anfang gesagt hast, diese Saison ist besser, als wir es uns jemals hätten erträumen können. Dass wir da jetzt so einen kunterbunten Mix haben, ist einfach nur genial. Es macht Spaß, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Nein, und für den Norris hat es mich dann eben gefreut, dass er nach dem Piastri-Sieg eine Woche später sagen konnte, sorry, in der Fahrer-WM, da bin ich aber doch noch irgendwie mit vorne dabei. Und freut mich für ihn.
Ja, also dann haben wir wahrscheinlich ein spannendes Finale, denn jetzt ist ja ein bisschen Pause, jetzt ist ja so quasi die Herbstpause eingetreten. Herbstpause. Ja, es ist erstaunlich, aber es ist jetzt doch 3 Wochen Ruhe in der Formel 1. Und dann haben wir das nächste Rennen in den Vereinigten Staaten in Austin, in Texas, im schönen Texas. Und da geht es dann weiter und da werden wir mal schauen, weil bis dahin ist ja im Gegensatz zu einer Sommerpause, wo ja nicht gearbeitet werden darf, wird ja jetzt volle Pulle weitergearbeitet. Alle entwickeln, alle kommen mit neuen Teilen am Auto in Austin an den Start und dann, glaube ich, wird sicher eine Vorentscheidung geben, ob der Max seinen Vorsprung da über die Ziellinie retten kann oder ob die McLaren so schnell sind, dass sie ihm den dann doch ganz kurz vor Ende noch aus der Hand nehmen. Mal ganz ehrlich, ich glaube, der Max hat immer noch sehr gute Karten, weil er sehr clever fährt, sehr, sehr gut fährt. Und den Vorsprung verwalten ist etwas, was er neu dazugelernt hat dieses Jahr. Aber er macht das fantastisch.
Absolut. Und Ausfälle hat er ja nun auch nicht regelmäßig. Ja. Also insofern hat er da, denke ich, auch wirklich gute Chancen. Aber für uns als Zuschauer und Fans ist es natürlich einfach toll, bis zum Schluss hoffentlich diesen spannenden WM-Kampf jetzt miterleben zu können. Und das ist super. Und auch mit Blick auf Austin, ich war ja letztes Jahr dort, nach langer Zeit mal wieder beim Rennen. Und das war einfach nur schön. Also da, ich freue mich jetzt auf Austin. Ich bin gespannt, was in den kommenden Wochen von den Teams möglicherweise noch verändert wird und ja, wie die ganzen Autos dann in Amerika an den Start gehen werden.
Ja, sehr schön. Und in der Zwischenzeit, wo hängst du dann dein, wie heißt der Suit? Jumpsuit dahin?
Jumpsuit?
Geht der in den Schrank?
Der wird dann erstmal im Schrank hängen, ja. Okay. Mal schauen, wann ich meine Glitzerkugel das nächste Mal
anziehen kann. Und der nächste Event für dich, wo du am Spielfeld dran stehst, ist da schon was definiert? Was zeichnet sich da ab?
Also die Europäische Liga ist ja jetzt vorbei. Die NFL-Saison hat schon begonnen und da gibt es Anfang Oktober 3 Spiele in London und da werde ich vor Ort sein, worauf ich mich schon sehr freue.
Ja, sehr schön. Da kannst du auch bei der Formel E vorbeifahren und klar machen, dass du auch da wieder in Aktion trittst. Weil, weißt du,
natürlich, da
ja,
geht es ja im Dezember wieder los in Sao Paulo.
Genau, ich finde ja deine Liebe zum Football großartig, weil da kriege ich immer Dinge mit, die ich normal nie mitkriegen würde. Aber ich ermahne halt auch immer schöner Motorsport bleiben, weil da ist auch noch so viel Tolles, was da passiert und was wir da vor uns haben. Ja, Jenny,
das steht außer Frage.
Dann hoffe ich da immer erst das Kleidchen bügeln, bevor es das wieder in den Schrank hängst. Das sage ich als alter Fachmann für solche Sachen und bedanke mich für deine Zeit. Und ich bin gespannt, was du alles erleben wirst, worüber wir dann das nächste Mal reden.
Ich freue mich drauf, Christian. Vielen Dank für deine Zeit.